Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Die Ruhr-Triennale ist eröffnet mit Rebel Rebel, ein Abend über David Bowie. Gleich werden wir darüber sprechen. Heimat, dazu macht die Schriftstellervereinigung Pen Berlin zurzeit in Sachsen-Anhalt eine ganze Reihe Diskussionsveranstaltungen. Morgen in Bernburg dabei die Buchhändlerin Theresa Donner aus Halle, heute hier in Fazit bereits im Gespräch. Auf eine ungewöhnliche Zusammenarbeit haben sich die Musikerinnen und Musiker der Jungen Deutschen Philharmonie eingelassen. Zusammen mit der Performancegruppe Shishi Pop haben sie einen musikalischen Abend erarbeitet. Auch das ein Fazitthema, die Uraufführung in Frankfurt am Main. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Heute Abend die Eröffnung der diesjährigen Ruhr-Triennale, das Festival der Künste in den Industrieanlagen des Ruhrgebiets. Es ist die letzte Ausgabe unter Leitung des belgischen Theatermachers Ivo van Hove. Immer hat er zu Beginn eine Uraufführung mit berühmten Popsongs, Tanz und Schauspiel programmiert. Nach Sandra Hüller und Lars Eidinger in den frühen Ausgaben ist diesmal Daniel Donskoy der Star des Abends mit Musik von David Bowie, Rebel Rebel. Donskoy, Schauspieler, Sänger und Moderator der oft ausgezeichneten Talkshow Freitag nach Juice, beschreibt das Stück so.
Wir erzählen mit den Songs von David Bowie von einer dystopischen Welt, in der Nähe, Liebe und Gemeinschaft fast verschwunden sind. Und von Menschen, die sich fragen, wie man sich dagegen wehrt. Und genau deshalb fühlt sich das Stück für mich so gegenwärtig an. Wir leben gerade alle in einer Zeit, in der viele Menschen immer einsamer, wütender und politisch immer weiter voneinander entfernt sind. Und Bowie hat diese Fragen eigentlich schon vor Jahrzehnten gestellt. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Was passiert, wenn wir nichts verändern? Mein Charakter, den ich spiele, der Anführer der Gang, hat darauf eine ziemlich klare Antwort, eine kalte Antwort. Gewalt und Anarchie. Ich als Mensch sehe das natürlich zum Glück viel komplexer.
Also eine kalte Welt voller Gewalt, wir haben es gehört, Daniel Donskoy. Stefan Keim kommt aus der Premiere, er steht vor der Jahrhunderthalle in Bochum. Herr Keim, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Welche Geschichte erzählt denn der Regisseur Ivo van Hove hier genau?
Ach, das hat Daniel Donskoy eigentlich schon fast komplett beschrieben, denn so eine richtige Geschichte ist es gar nicht. Es gibt nur zwei oder drei gesprochene Sätze. Ansonsten werden sehr, sehr viele Songs von David Bowie aneinander montiert. So hat Ivo van Hove bei seinen anderen Uraufführungen bei der Ruhr-Triennale, die Sie angesprochen haben, auch gearbeitet. Die Jahrhunderthalle ist als Bühnenbild angefüllt mit Containern, mit verrosteten Containern. Das passt natürlich erstmal sehr gut. In so einem Container steht auch die Band, die das Ganze begleitet. Und es gibt eine riesige Projektionsfläche, auf der die unterschiedlichsten Videos und Fotos, zerstörte Häuser, zerstörte Städte, aber auch dann, wenn es mal etwas positiver wird, etwas psychedelisches, Weltraumbilder, wenn die entsprechenden Songs von David Bowie kommen. Also das ist so das ganze Umfeld. Aber im Prinzip wird die Geschichte sehr runtergebrochen auf dieses, es gibt auf der einen Seite die Gang und die Welt der Gewalt und auf der anderen Seite ein Liebespaar, das versucht dagegen anzukommen.
Welche Songs von David Bowie benutzt jetzt Van Hove und seine Dramaturgen, die außer jetzt dem titelgebenden Rebel Rebel natürlich.
Das sind vor allen Dingen zwei Alben aus den 70ern. Diamond Dogs, mit diesem Song fängt das Ganze auch an. Und das ist ja auch so ein Album, in dem David Bowie 1984 George Orwell und so weiter spiegeln wollte. Und dann Heroes, daraus kommt dann auch natürlich der Song, der berühmte, der dann auch das Liebespaar charakterisiert. Das ist ja auch die Geschichte eines Liebespaares an der Berliner Mauer. Und wo wir jetzt Daniel Donskoy so oft erwähnt haben, muss ich mal kurz die beiden anderen Sänger, nämlich das Liebespaar, erwähnen. Die sind nicht so berühmt. Das ist Diego Rodriguez und Ari Nota Tomaso. Aber die sind genauso gut. Also es wird wirklich auf einem sehr hohen Niveau gesungen. Aber hören wir vielleicht mal den Daniel Donskoy.
I will buy a feather hat. I will steal a cricket bat. Smash some windows, make a noise.
Da ist schon gehörig Power in dieser Stimme. Herr Keim, im vergangenen Sommer gab es ja bei der Ruhr-Triennale eine große Debatte auch um die eher mittelmäßigen Sangeskünste von Lars Eidinger. Wie schlägt sich insgesamt Daniel Donskoy?
Ausgezeichnet. Also auch was alle drei tänzerisch auch leisten. Ich frage mich ja ohnehin bei Musical-Darstellerinnen und Darstellern auch oft, wie das eigentlich körperlich geht, dass man solche energetischen Bewegungen ausfüllt, aber immer noch singt, als ob man auch nur nicht ansatzweise außer Atem wäre. Also die arbeiten in diesen zwei pausenlosen Stunden wirklich eine unglaubliche Menge weg. Die Band unter Leitung von Henry Hay ist auch großartig. Auch das Tanzensemble. Also es ist nicht das Problem des Abends, dass da keine guten Leute auf der Bühne stünden. Im Gegenteil, die wurden gerade zu Recht bejubelt.
Ivo Van Hove hat kurz vor David Bowies Tod mit ihm zusammen das Musical Lazarus erarbeitet und zur Uraufführung gebracht. Spürt man eine große Nähe des Regisseurs zu Bowie und seinem Denken?
Also ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich ist das eine sehr subjektive Sache und da gibt es mit Sicherheit eine ganz tiefe Verbindung zwischen den beiden. Aber das Stück selber geht einfach in keiner Weise in die Tiefe. Es schrammt manchmal auch durchaus in die Nähe des Kitsches, weil es am Schluss eben auch wirklich dann so eine Art Happy End gibt, die mir ein wenig verlogen vorkommt. Und das große Problem, finde ich, ist aber auch die Tanzsprache. Also es wird einen ganz, ganz großen Teil des Abends in den unterschiedlichsten Varianten dargestellt, wie natürlich ästhetisiert. Keiner tut sich weh. Die Leute aufeinander einprügeln, alle möglichen Wrestling-Moves. Irgendwann ein Käfigfight, ein Cagefight. Aber was dem Choreografen Sidi Larbi Cherkawi da alles eingefallen ist, ist alles so im Bereich des Erwartbaren, auch bei den Liebespaaren. Es gibt Hebefiguren, sie umschlingen sich. Und was mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass das Tanzensemble überhaupt keinen eigenen Charakter entwickelt. Die sind einmal die gewalttätige Gang, dann wird ein Liebeslied gesungen und plötzlich machen die da eine Choreografie, alle hintereinander, alle bewegen sich gleich, als ob sie einfach einen Schalter umgelegt hätten und plötzlich ganz andere Leute sind. Also das fand ich sehr oberflächlich.
Das Ganze scheint ja irgendwie auch sowas ja wie ein Gleichnis für unsere heutige Gesellschaft zu sein. Hat sie das irgendwie überzeugt?
Nein, eben nicht, weil es einfach nicht in die Tiefe geht. Da müsste man doch ein bisschen mehr machen. Also es ist so Westside Bowie. Die Story fehlt. Es ist die Geschichte einer gewalttätigen Gesellschaft, aber es geht auch immer nur um Jugendgangs. Am Schluss wird Müll auf die Bühne geschmissen. Aber auch das hat eben oft so was Harmloses. Ich habe direkt gesagt, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung vom letzten Wochenende, das sieht ja nur aus wie ein Autobahnrastplatz am Ferienwochenende. Da ist auch so viel Müll. Das hat nichts, was mich gepackt hätte, was mich wirklich berührt hätte. Ich verstehe die ganze Zeit die Botschaft, aber sie bleibt auf einem sehr, sehr einfachen Level. Andererseits muss ich auch dazu sagen, ich bin jetzt der Kritiker, der viel sieht. Vielleicht ist es zur Eröffnung eines Festivals in unserer heutigen Zeit auch durchaus ein richtiges Statement, etwas Populäres zu machen, etwas Einfaches, etwas, das auch ungeübtes Publikum verstehen kann. Nur jetzt als Kritiker, der die Ruhrtriennale ernst nimmt, finde ich gute Leute, ein wirklich unterhaltsamer David Bowie Best-of-Abend, aber das Theater da drin, das ist mir zu wenig.
Die Eröffnung der Ruhrtriennale mit Rebel Rebel David Bowie, inszeniert von Ivo Van Hove mit Daniel Donskoy. Vielen Dank, Stefan Keim.
Gerne.
Es ist ein ganz einfaches, auch altes Wort, Heimat. Doch was ist das, was wir Heimat nennen? Ist es ein Gefühl? Ist es eine Region auf der Landkarte? Hat jeder Mensch eine Heimat oder im Laufe seines Lebens vielleicht mehrere Heimaten? Ja, diesen Plural gibt es, die Heimaten. Der Schriftstellerverband PEN Berlin hat eine Gesprächsreihe organisiert in 16 größeren und kleineren Orten in Sachsen-Anhalt, um vor der Landtagswahl mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Ähnliche Veranstaltungen gab es auch schon Anfang des Jahres vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Der Publizist und Sprecher von PEN Berlin, Dennis Yücel, hat die Idee dieser Reihe in Bitterfeld-Wolfen vor kurzem so formuliert.
Es ist immer ein Angebot, den öffentlichen Raum wiederherzustellen. Ich bin kein Feind des Internets und diese Schwarzmaler, ich finde, das Internet hat solche und solche Seiten. Aber der öffentliche Raum als Gespräch zwischen Menschen, die unterschiedliche Ansichten haben, die führt man doch, sollte man zumindest auch von Angesicht zu Angesicht führen. Weil der öffentliche Raum, das ist unser Thema als Autorenvereinigung. Deswegen machen wir das und auch deswegen laden wir natürlich breit ein. Und wir freuen uns über kontroverse Diskussionen. Und unsere Erfahrung ist die, dass die Leute oft dann darüber erstaunt sind, aber auch sagen, das habe ich gerade auch schon gehört, haben Sie vielleicht jetzt auch von Zuschauern aufgenommen, die sagen, das hat sie überrascht, dass man so miteinander diskutieren kann und sagen, geht doch.
Geht doch, sagt Dennis Yücel. Auch morgen wird sich zeigen, dass es geht, und zwar in Bernburg. Auch dort werden wieder die zwei Fragen diskutiert, die als Motto über jeder Veranstaltung stehen. Ist das noch mein Land und ist das schon mein Land? Mit dabei auch Theresa Donner. Sie ist Inhaberin der Buchhandlung Heiter bis Wolkig in Halle. Dreimal wurde sie mit dem Buchhandlungspreis in der Kategorie Ausgezeichneter Ort der Kultur ausgezeichnet. Und sie ist Mitautorin des Wir-Festivals 2026. Jetzt am Telefon, Frau Donner, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wir, was für ein schönes Wort. Das klingt nach Teilhabe, nach Gemeinschaft, auch nach Selbstbewusstsein. Wollen Sie mit Ihrem Wir-Festival einen solchen optimistischen Impuls senden?
Ganz genau so ist es. Wie Sie das schon zusammengefasst haben und auch wie das vorangegangene Zitat von Dennis Yücel schon sagt, geht es auch uns darum, eine Gemeinschaft innerhalb der Stadt wieder zu stärken, von der wir glauben, dass sie sowieso schon da ist und auch schon immer da war. Ein Gemeinschaftsgefühl, ein Miteinander, was aber vielleicht jetzt gerade ein bisschen Hilfe braucht, was eine Aufmerksamkeit braucht, was Menschen ermöglichen soll, teilzunehmen, möglichst niedrigschwellig. Und eben aus diesen einzelnen, wie man es heutzutage sagt, Bubbles, gerade bei den sozialen Medien so herauszukommen. Genau.
Dieses Wort Wir, das passt ja zum Begriff Heimat, könnte man denken auch. Ist das vielleicht sogar der Kern dieses Begriffs, das verbindende Wir, die Gemeinschaft, von der Sie gerade auch schon gesprochen haben, Frau Donner?
Also bei unserem Wir geht es ja auch, und das hat sich ja auch in allererster Linie sozusagen in Halle, in unserer Heimat, gegründet. Und wir haben uns jetzt gar nicht so explizit mit einem Heimatbegriff auseinandergesetzt, aber ich denke, Heimat ist in allererster Linie eine Gemeinschaft, also eine Verbindung aus einem Ort und einer Gemeinschaft, das ist eine Familie oder andere Gemeinschaften. Und ich denke, je mehr Zusammenhalt es gibt und auch Verbindung zueinander und einem Ort, umso größer ist wahrscheinlich das Heimatgefühl, ja.
Was halten Sie denn insgesamt von dieser Gesprächsreihe des PEN Berlin? Erreicht dieser Schriftstellerverband aus dem großen, wichtig, wichtig Berlin, erreicht er die Menschen auch in kleineren Städten?
Ich habe schon den Eindruck, also es gibt auch so eine Ehrfurcht, ist, glaube ich, das falsche Wort, also eher so dieses Gefühl von gesehen werden in diesem Zusammenhang. Also weil mir schon einige tatsächlich berichtet haben oder auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ach, du bist ja auch Teil von dieser PEN-Veranstaltung, und da habe ich schon den Eindruck, dass es sehr gut ankommt. Also gerade das Konzept auch nicht nur, wir setzen dort zwei Leute oder drei Leute auf die Bühne, die miteinander über etwas reden, sondern genau diesen Aspekt, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Wie ist denn Ihre Erfahrung als Buchhändlerin? Kommen Sie denn auch mit Leuten ins Gespräch, Bürgerinnen und Bürgern, die rechts wählen?
Tatsächlich ist es ja so, dass in Buchhandlungen selten Wahlscheine ausgetauscht werden, wenn Bücher gekauft werden. Und wir in Halle ja auch eine relativ große Stadt sind, wo sich einzelne Milieus vielleicht auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Also ich weiß nicht, was meine KundInnen wählen. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass auch bei uns AfD-WählerInnen im Laden sind. Aber es gibt ja trotzdem ein Miteinander. Es gibt ja ein Miteinander bei uns im Laden mit Menschen, mit denen wir offensichtlich auch auf einer Wellenlänge sind. Sonst würden sie ja nicht kommen, wenn sie kommen. Gebe ja die Wahl, auch woanders hinzugehen und dort seine Bücher zu kaufen, dort mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es einfach auch Themen gibt außerhalb von Parteienpolitik, mit denen man miteinander ins Gespräch kommen kann, auch wenn man vielleicht auf politischen Ebenen nicht unbedingt einer Meinung ist.
Ihre Buchhandlung, ich hatte es schon gesagt, heißt Heiter bis Wolkig. Was sagt uns denn dieser Name? Ja, es ist vorübergehend auch mal dunkler, doch die Sonne, das Heitere, das setzt sich durch. Also sowas wie ein Grundoptimismus?
Genau. In der Literatur und in den Büchern kann es mal so zugehen. Wenn man jetzt meinen Nachnamen hört, Donner, ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen rumpelig, könnte man sagen. Aber letztendlich hat man doch danach oft auch klare Luft, wieder mehr Luft zum Atmen und geht vielleicht auch mit klaren Gedanken besser durch die Welt.
Wie schauen Sie denn auf die Zukunft, falls PolitikerInnen an die Macht kommen, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft werden?
Das ist sicherlich beängstigend und gerade für marginalisierte Gruppen kann ich mir gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist oder mit welchen Gefühlen die auf diese Wahl schauen. Für mich ist es umso wichtiger, dadurch, dass ich einen sogenannten dritten Ort habe, eine Buchhandlung, irgendwie da zu sein und es auch auszunutzen, vielleicht nicht eine primäre Zielscheibe für unsägliche Politik zu sein, sondern einfach trotzdem ein Ort zu bleiben, zu dem Leute gerne kommen und an dem sie sich sicher fühlen.
Nochmal zurück zum Begriff Heimat. Rechte definieren Heimat ja anders. Das Wir bedeutet bei Ihnen ja auch immer das Ihr, also das Eigene und das Fremde, also Abgrenzung mit allen Folgen, die sich aus solchem Denken ableiten lässt. Geht es also auch darum, diesen Begriff Heimat nicht den Rechten zu überlassen?
Ja, auf jeden Fall. Also weil bei allem Heimat und bei jeder lokalen Verbundenheit vielleicht in einem bestimmten Ort leben wir nun mal in einer globalen Gesellschaft. Und es ist doch für alle, denke ich, ein viel schöneres und besseres Zusammenleben, wenn wir versuchen, miteinander klarzukommen, als auf andere zu schauen, auf andere zu zeigen, die angeblich irgendeine Form von Heimatgefühl stören oder angeblich nicht mit dazugehören. Ich denke, so ist einfach in der Welt von heute, in der Gesellschaft, in der wir leben, kein Miteinander und keine Heimat möglich, weil es wird immer jemanden geben, von dem scheinbar eine wie auch immer geartete Andersartigkeit oder Fremdheit ausgeht. Aber ich denke, dass wir doch alle viel besser miteinander klarkommen, wenn wir zumindest versuchen, miteinander gut auszukommen und auch eine gewisse Toleranz und Akzeptanz zu üben.
Theresa Donner, Inhaberin der Buchhandlung Heiter bis Wolkig in Halle. Morgen wird sie in Bernburg teilnehmen an dieser Diskussionsveranstaltung von PEN Berlin. Ist das noch mein Land? Ist das schon mein Land? Weitere Diskussionen gibt es dann in den kommenden Tagen noch in Oschersleben, Stendal, Sangerhausen, Kalbeburg und final in Magdeburg. Frau Donner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Einen schönen guten Abend.
Vielen Dank.
Die Musikerinnen und Musiker der Jungen Deutschen Philharmonie studieren Musik und haben es geschafft, in dieses exzellente Orchester aufgenommen zu werden. Die meisten von ihnen werden wohl bald eine feste Stelle finden und dann jahrelang im Orchester sitzen die Arbeitskollegen nur ein paar Zentimeter entfernt. Das sind schon sehr besondere Arbeitsbedingungen, die dort herrschen. Einmal im Jahr leistet sich dieses Orchester ein experimentelles Freispiel. Dann denken die Musikerinnen und Musiker über die eigene künstlerische Praxis nach, zum Beispiel über Disziplin und Freiheit im musikalischen Kollektiv. In diesem Jahr hat sich die Junge Deutsche Philharmonie, die Berliner Performancegruppe Shishipop, als Anreger und Betreuer hinzugeholt. Und aus dieser Zusammenarbeit ist nun eine Aufführung entstanden, die heute Abend unter dem Titel »Das große Ganze« im Frankfurter Künstlerhaus Musanturm Premiere hatte. Es wird dabei nicht nur performt, sondern ganz offenbar auch musiziert. Wenn man diese Klänge nur hört, dann könnte man sie auch für einen Auszug aus einer jazzig angehauchten Oper halten. Christian Gampert hat die Uraufführung im Frankfurter Musanturm erlebt. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Gampert, einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend nach Berlin.
Was haben Sie denn da heute Abend jetzt erlebt im Musanturm? Ein Konzert, ein Musiktheater, eine Performance?
Ja, von allem ein bisschen. Es wurde sehr viel musiziert sogar. Was wir gerade gehört haben, war ein Auszug aus den Connected Identities von Diana Sirsel, einer deutsch-mexikanischen Komponistin, die auch als Sängerin und Performerin, Tänzerin auftrat. Aber im Grunde geht es um das Orchester selbst, um die Musiker und ihre Identität. Warum spiele ich dieses Instrument? Wie habe ich überhaupt angefangen? Was macht das Instrument mit mir? Das war der erste Teil, wo die Musiker über sich selbst Auskunft gegeben haben. Jeder trat ans Mikrofon, erzählte was Kurzes über sich selbst und wurde dann auch in einem Video vorgestellt, wo er mit dem Instrument eben so eine Art Einheit bildete. Das sind zum Teil relativ banale Geschichten. Die Geigerin hat einen Fleck am Hals, der Hornist putzt sein Horn, der Rücken der Cellospielerin hat sich verformt durch das viele Üben, der Posaunist gießt das Kondenswasser aus. Lauter solche Dinge werden da thematisiert, die zunächst mal banal klingen, die aber über die Musiker dann doch was erzählen, über die Persönlichkeit. Das sind die besten deutschen Musikstudenten und die sind da in Freizeitkleidung, zum Teil auch barfuß auf der Bühne und stellen sich dar.
Und Shishipop, die Performance-Gruppe, sind die auch irgendwie präsent?
Präsent sind sie nicht. Ich glaube, die haben nur so den dramaturgischen Rahmen gestaltet und so ein bisschen Nachhilfe gegeben, wie man den Abend aufbauen könnte. Diese Vorstellungsrunde ist sozusagen schon das Wesentliche. Danach wird musiziert, aber auf andere Weise, als man es gewohnt ist. Und zwar wird das Streichkonzert von Gracina Baciewicz, einer polnischen Komponistin, ich würde sagen, in der klassizistischen orientierten Moderne, so in der Strawinsky-Tradition, das wird zunächst pantomimisch dargestellt von dem Orchester. Also die versuchen, diese Musik körperlich darzustellen mit ihren Instrumenten in der Hand. Das ist natürlich rein choreografisch eher dilettantisch, aber wenn man die Vorstellung der einzelnen Musiker noch im Kopf hat, dann erfährt man auch durch diese Bewegungsabläufe, mit denen sie die Musik versuchen nachzuvollziehen, erfährt man was über diese Leute. Und das Konzert wird vom Band abgespielt und sie tanzen es quasi relativ dilettantisch mit. Und dann spielen sie es. Und das ist doch ein ganz verrückter Effekt, der sich daraus ergibt, dass man nämlich auf einmal, wenn sie dann tatsächlich ihr Instrument, das sie professionell beherrschen, spielen, dass man dann noch mal was anderes über diese Personen erfährt. Also es ist so ein bisschen Selbstvergewisserung für die Musiker, aber auch für das Publikum eine Gelegenheit, mehr über die Musiker als Personen zu erfahren.
Gibt es denn auch sowas wie ein Bühnenbild oder in welchem Setting findet das Ganze statt?
Ganz normaler Orchesteraufbau, mehrere Leinwände, auf denen die Videos projiziert sind. Und dann eben, wenn dann Diana Sirse als Hauptakt kommt, als zweiter Teil, wird dann eben doch ein bisschen schummrige Beleuchtung aufgetan und Frau Sirse ist dann auf einem Podium und kann dann solche Dinge wie Flüstern und Fauchen, Schreien und Tanzen weitgehend autonom gestalten und auch eine ziemliche Soloshow abziehen. Aber ihre Komposition ist interessant, weil es geht halt um die Fremdheit. Sie ist halt Deutsch-Mexikanerin. Und den Text, der dann auch projiziert wird auf die Leinwände, den mag man ein bisschen kitschig finden. Es ist aber so eine, ich würde sagen, lautmalerisch, atmosphärisch gewalttätige zeitgenössische Musik, die auch von dem Orchester dann ziemlich gut mitvollzogen wird. Und Diana Sirse pantomimt das mehr oder weniger wie eine indigene Zauberin mit auf der Suche nach einer Identität zwischen den Kulturen.
Also so wie Sie es schildern, Herr Gampert, das große Ganze, so heißt ja dieses Projekt, das geht auf.
Naja, es ist jetzt kein Abend, der einen wirklich vom Hocker reißt, aber ich finde das wirklich eigentlich ganz angenehm, dass Leute einfach auch mal ein bisschen was über sich selbst erzählen und dann als Schlussteil eben Darius Milhaud, La Création du Monde spielen. Nach der Erfahrung der Fremdheit mit Diana Sirse wird es dann eben wieder zusammengebunden, weil Milhaud ja in so einer romantischen, modernen Tradition mit so einem Stilmix, auch mit sehr viel Jazz drin, eben versucht, verschiedene Kulturen zusammenzuführen. Und das machen die ganz grandios und das wird dann auch wieder so ein bisschen tänzerisch mitvollzogen. Und ich muss sagen, auch von der Dirigentin Friederike Scheunchen, die zum Teil mit tanzt auf ihrem Podest, ist dieser Abend musikalisch wunderbar gestaltet. Und eigentlich muss ich sagen, dass die Musik von der Emotion der Musikerinnen und Musiker mir näher gekommen ist, als wenn ich einfach nur in ein Konzert gehen würde und musikanalytisch draufschauen würde. Es geht um die Musiker und ihren emotionalen Bezug zu der Musik, die sie spielen.
Die Musikerinnen und Musiker der Jungen Deutschen Philharmonie mit der Performancegruppe Shishipop und dem Projekt Freispiel, das große Ganze, uraufgeführt im Musanturm in Frankfurt am Main. Drei weitere Aufführungen gibt es in Frankfurt und zwei dann Mitte kommender Woche beim Kunstfest in Weimar. Vielen Dank, Christian Gampert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein Bündnis aus Kultur, Handwerk und Kirchen hat ein Bauhaus-Manifest gegen kulturfeindlichen Nationalismus veröffentlicht. Es geht auf eine Initiative von Kulturstaatsminister Weimar zurück. Das Manifest haben unter anderem der Deutsche Kulturrat, die Deutsche UNESCO-Kommission, die Akademie der Künste, die Kirchen in Deutschland und der Zentralverband des Deutschen Handwerks unterzeichnet. Sie verstehen das Manifest als ein, Zitat, kultur- und gesellschaftspolitisches Bekenntnis zu den Prinzipien, die die Bauhaus-Kunstschule bis heute zu einer weltweit prägenden kulturellen Ikone machen. Dazu zählten Kunstfreiheit, Ideenoffenheit und die Überzeugung, dass kulturelle Innovation einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft leisten kann. Auch die Kulturministerkonferenz hatte heute eine Dessauer Erklärung zur freiheitlichen Kunst- und Kulturentwicklung in Deutschland verabschiedet. Die iranische Sängerin Hiva Sefizadeh ist in ihrem Heimatland vor allem für ihre Beiträge in klassischer persischer Musik als Theaterregisseurin und Musiklehrerin bekannt. Jetzt ist sie nach einem Konzertauftritt zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Laut dem Portal Khabar Online hatten Sicherheitskräfte die Veranstaltung in Teheran Ende Februar 2025 aufgelöst und die Sängerin festgenommen. Streitpunkt war die Frage, ob das Konzert genehmigt worden war. Sefizadeh sagte auf Instagram, sie sei wegen Aufforderung zu Korruption und Prostitution verurteilt worden. Mit ihrem Anwalt will sie das Urteil anfechten. Auf einem Video ihres Instagram-Kanals ist zu sehen, wie die Sängerin mit einer Band klassische persische Musik performt und bei einem Soloauftritt einige Zeilen aus einem Gedicht des berühmten persischen Dichters Saadi singt. Öffentliche Auftritte von Sängerinnen sind im Iran jedoch verboten, insbesondere wenn Männer im Publikum sitzen. Das ungarische öffentlich-rechtliche Fernsehen M1 sendet seit heute Morgen wieder Nachrichten. Die Mitarbeitenden hatten nach dem Antritt des neuen Ministerpräsidenten Peter Modjor eine Zwangspause einlegen müssen. Unter dessen Vorgänger Viktor Orban war M1 als Sprachrohr der Regierung benutzt worden. Modjor hatte sich verpflichtet, die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien wiederherzustellen. Die Nachrichten begannen mit einem Beitrag über den Amtsantritt des neuen ungarischen Präsidenten Andrzej Boka, einem Kritiker von Orban. Die unabhängige Nachrichtenseite Telex bewertete die Sendung als ausgewogen. An dem Neustart gibt es aber auch Kritik. Mehrere Beschäftigte von M1 sagten der Nachrichtenagentur AFP, dass zwar einige Moderatoren und Journalisten entlassen wurden, die Belegschaft aber im Wesentlichen unverändert geblieben sei.
Heute ist es ganz einfach, einen Text zu vervielfältigen. Am einfachsten natürlich Copy-Paste am Computer oder dann mit einem Fotokopierer. Früher, in analogen Zeiten, war das deutlich aufwendiger und trotzdem wurden viele Bücher, Schriften kopiert. Vor allem in totalitären Staaten, in denen die Zensur versuchte, die Verbreitung von Büchern zu unterdrücken. Und dennoch ist es auch in Diktaturen gelungen, verbotene Werke zu kopieren und auch zu verbreiten. In der UdSSR und anderen Ländern des Ostblocks wurde diese Literatur als Samizdat bezeichnet. Die vervielfältigten Werke wurden auch unter der Hand dann natürlich weitergegeben. Ein wahrlich spannender Aspekt der Rezeptionsgeschichte. Zu genau diesem Thema zeigen jetzt die Mährische Landesbibliothek in Brünn und das Museum für Kommunikation in Frankfurt die Ausstellung Samizdat, Worte der Freiheit in der Tschechoslowakei 1939 bis 1989, zu sehen jetzt in Frankfurt. Tschechien ist in diesem Jahr Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse. Der Literaturhistoriker Tomasz Kubicek ist der Generaldirektor der Mährischen Landesbibliothek und ich erreiche ihn in Brünn und er ist gerade aus Frankfurt zurückgekehrt. Guten Abend, Herr Kubicek.
Ja, einen guten Abend.
Illegale Kopien verbotener Werke, aus welchem Impuls heraus kommen denn Menschen auf die Idee, Kopien herzustellen und auch in Umlauf zu bringen?
Ja, es ist ganz einfach, weil am Anfang des 20er Jahren wurden fast alle gute Bücher verboten. Und wenn man etwas Schönes oder Wichtiges oder Interessantes lesen kann, dann muss das selbst kopieren oder selbst erschienen. Und das war auch wegen der Situation, dass die Informationen sind in dieser Zeit relativ abgegrenzt. Ja? Und man braucht kritisch über die Realität nachzudenken. Und gerade diese Drücke oder diese Schriften helfen, die Menschen, die kritische Denken zu verhaften oder auch die Kontinuität der Kunst zu verhaften.
Welche Texte wurden denn illegal kopiert? Also es war Literatur, es war Prosa, aber es waren natürlich auch Essays, es waren politische Schriften.
Ja, nicht nur die politischen Schriften, sondern, wie habe ich schon gesagt, ja, die beispielsweise in der Zeit der Nazi oder in der Zeit des Stalinismus, auf die moderne Kunst war etwas, was konnte offiziell gar nichts machen. Und dann diese künstlerischen Gruppen versuchen, gerade diese Drücke oder gerade diese Art und Weise, Publikationen oder Druckenzeugnisse zu benutzen, um die Kontinuität der modernen Kunst zu bewahren.
Zentraler Punkt bei diesem ganzen Thema Samizdat ist ja die Zensur, das Verbot. Wie mächtig waren denn die Zensoren in der Nazizeit und in der kommunistischen Zeit? Samizdat zeigt ja, dass die staatliche Kontrolle letztendlich dann auch nicht alles im Griff hatte.
Man kann über zwei Perioden sprechen. Die erste Periode, wenn ich werde nur über die tschechische Geschichte sprechen, die erste Periode, das ist der Stalinismus, die 15 Jahre. Und damals, das war wirklich der Staat beobachtet von der Stasi oder von der Staatspolizei. Ja. Und das war wirklich gefährlich, irgendeine Art Druckenzeugnisse zu publizieren oder zu machen. Man kann auch ganz einfach in Gefängnis gehen und seine ganze Karriere geht zum Ende, sehr schnell. Ja. Mhm. Und dann in den 70er Jahren können wir über die Autozensur sprechen, über eine Angst von der Reaktion.
Herr Kubitschek, lassen Sie uns doch vielleicht über einen ganz zentralen, auch sehr bekannten Autor sprechen, dessen Werke auch als Samizdat erschienen sind, Václav Havel. Die Popularität, die er in der Tschechoslowakei hatte, die hätte er ohne diese Verbreitung nicht gehabt. Zeigt das auch die Macht der Literatur?
Ja, natürlich. Gerade wenn Sie über Václav Havel sprechen, Václav Havel hat gesagt, Samizdat, das ist ein Leben in Wahrheit. Ja. Mhm. Und von Anfang, wir sprechen in diesem Gespräch über Samizdat, wie über die Bücher oder über die Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Aber was war gesagt von Havel oder was ist in diesem Zitat geschrieben, ist, dass Samizdat ist vielleicht etwas mehr, das ist eine existenzielle Situation, eine menschliche Situation.
Eine existenzielle Situation, sagen Sie.
Ja, weil dazu musst du einen Mut haben, war sehr gefährlich, ein Teil von dieser Aktivität zu sein. Und die Entscheidung war dieser bürgerliche Widerstand gegen das Regime.
Also ein Akt des Widerstandes auch immer. Jetzt ist natürlich eine ganz entscheidende Frage auch für Besucherinnen und Besucher dieser Ausstellung. Wie kann man so ein Thema, über das man ja lange reden kann, über das man sehr viel erfahren kann, wie kann man ein solches Thema ausstellen?
Ja, es ist immer sehr schwer, die Bücher aufzustellen, ja, weil es kann langweilig sein. Aber was kann man dort sehen? Sind wirklich die große Persönlichkeit dieser Geschichte. Eine Linie ist dort fokussiert an die Tatsache, dass Samizdat ist immer eine Potenzialität, in welcher wir leben. Oder Samizdat ist etwas, was kommt in dem Moment, wenn eine Ideologie eine Macht hat, die andere Ideologie oder die andere Meinungen unterdrücken.
Samizdat, Worte der Freiheit in der Tschechoslowakei 1939 bis 1989. Eine Ausstellung der Mährischen Landesbibliothek in Brünn und des Museums für Kommunikation in Frankfurt zu sehen, in Frankfurt am Main, im Rahmen auch der Frankfurter Buchmesse. Tschechien wird Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse sein. Tomáš Kubíček war das, der Literaturhistoriker und Generaldirektor der Mährischen Landesbibliothek. Herr Kubíček, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Dankeschön und guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Iliana Kotrubasch war eine der bekanntesten Opernsängerinnen des 20. Jahrhunderts und sie ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil sie nämlich ihre Karriere schon früh beendet hat, mit 51 Jahren 1990. Aus ihren Einsichten hat sie nie einen Hehl gemacht und sich mit so manch einem dann auch angelegt. Opernwahrheiten ist der Titel ihrer Autobiografie. Jetzt ist Iliana Kotrubasch im Alter von 87 Jahren gestorben. Annika Teuschel erinnert an die Sopranistin.
Mozart ist nicht für mich, ich glaube für Sie alle, für uns alle, der universelle Genie. Ich habe sehr oft Zauberflöte in meinem Leben gesungen und ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich kann nie genug Zauberflöte hören. Aber mit Mozart bei mir passiert jedes Mal, dass ich finde so viele schöne Sachen.
Mozart war ihr Lieblingskomponist. Partien wie die Pamina, die Susanna und die Ilia aus Idomeneo der Kern ihres schmalen Repertoires. Auch wenn Iliana Kotrobasch weit weniger Opernrollen verkörpert hat als die meisten ihrer Kolleginnen und mit ca. 35 Auftritten pro Saison einen Vorstellungsminusrekord unter den Topstars aufgestellt haben dürfte, eine der wichtigsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts war die Rumänin trotzdem. Iliana Kotrobasch wurde 1939 in Galați an der rumänischen Schwarzmeerküste geboren. Die Familie war musikalisch. Die Kleine sang bereits mit 9 im Kinderchor des Rundfunks und durfte auf die Bühne der Bukarester Oper. Nach Musikschule und Studium, neben Gesang auch Klavier, Geige, Akkordeon und Chordirigieren, ging alles Schlag auf Schlag. Das Debüt 1966 an der Bukarester Oper als Iniolt in Debussys Pelléas et Mélisande, im selben Jahr der erste Preis beim ARD-Musikwettbewerb in München, der sie im Westen bekannt machte. Christoph von Dohnányi holte die zierliche Rumänin mit dem perlend leichten Sopran und dem umwerfenden Charisma an die Oper Frankfurt. Von dort ging sie nach Wien. Er arbeitete sich vor allem Strauss- und Mozart-Partien. 1975 wurde eins ihrer besten Jahre. Mit dem Debüt an der Scala als Mimi, in letzter Sekunde eingesprungen für Mirella Freni. Und der Italienerin an Innigkeit, Zartheit und stimmlicher Noblesse in nichts nachstehend. Im Jahr darauf war sie für Verdis Traviata an der Bayerischen Staatsoper zu Gast, mit Placido Domingo als Partner und mit dem legendären Carlos Kleiber im Graben. Es wurden Momente ihres größten Triumphs und Momente größter künstlerischer Befriedigung.
Mit Kleiber, ich kann meine Seele zerrissen, ich kann mich kaputt machen, ich kann zum meine Limiten, meine Grenzen gehen. Mit Kleiber noch einmal zu arbeiten, würde ich alles tun.
Die Karriere von Iliana Kotrobasch dauerte gerade mal 24 Jahre. Mit 51 verabschiedete sich die Sopranistin, deren Gesundheit nie grenzenlos war, ohne erkennbaren Stimmverschleiß, genauso markant und diszipliniert von der Opernbühne, wie sie ihr vorher gedient hatte. Und hinterließ einen Opernbetrieb, der ihr höchst suspekt war und den sie in ihrer aktiven Zeit immer wieder lautstark kritisiert hatte. Wenn eine Inszenierung sie nicht überzeugte, stieg die Kotrobasch auch aus laufenden Produktionen aus. 1973 in Wien im Onegin, 1980 an der Met im Don Pasquale. 1987 trat sie in Zürich nach einer Gala-Vorstellung der Traviata vor das Publikum und entschuldigte sich für das Mitwirken in einer ihrer Ansicht nach indiskutablen Produktion.
Ängstlich war sie nie, sondern immer ehrlich.
Bringt es der österreichische Musikkritiker Karl Löbel auf den Punkt.
Annika Teuschel erinnerte an die Sopranistin Iliana Kotrobasch. Sie ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Der Befund, dass eine Welt zugrunde geht, folgt meist nicht einem Ereignis, sondern eher dem Umstand, dass die dies feststellenden Autorinnen oder Autoren ein gewisses Alter erreicht haben. Aber es gibt auch Welten, die tatsächlich zugrunde gehen, etwa die der gedruckten Medien. Da gibt es gerade sogar verschiedene Gründe für den Untergang. In der Ukraine ist es der russische Angriffskrieg. Der Tagesspiegel berichtet von gezielten Angriffen auf Druckereien, Verlagshäuser, Lagerhallen, Buchmärkte. Christina Thomas diagnostiziert eine Angriffswelle gegen eine ganze Branche. Betroffen sind gleich mehrere Knotenpunkte der ukrainischen Buchwelt, die sich über den gesamten Produktionszyklus ziehen. Neben einer Druckerei traf es mehrere Redaktionsbüros sowie zentrale Lager- und Distributionszentren. Und eine russische Rakete traf den größten Buchmarkt der Ukraine in der Hauptstadt Kiew. Eine Ära geht zu Ende, schreibt dazu Julia Orlova vom Verlag Vivat. Dagegen hält die Autorin Viktoria Belim, dass die russischen Angriffe auf die Literatur Grenzen haben. Zu sehen, wie Exemplare meines Buchs zerstört wurden, erinnert mich daran, dass Geschichten bemerkenswert widerstandsfähig sind. Bücher können neu gedruckt, Erinnerungen weitererzählt werden. Ideen überdauern das Papier, auf dem sie gedruckt sind, zitiert der Tagesspiegel. Anders sieht es aus, wenn Medien aus ökonomischen Gründen vom Markt verschwinden, wie Lokalzeitungen in Großbritannien. Die FAZ sieht mediale Wüsten im Königreich. In den vergangenen 2 Jahrzehnten, schreibt Philipp Pickert, mussten 300 Zeitungen schließen. Zu beobachten sei ein katastrophaler Niedergang. Die Schlüsselfrage werde sein, ob es gelingt, die Digitalriesen Google, Meta und KI-Konzerne wie OpenAI dazu zu bewegen, einen Teil ihrer Milliardenumsätze an die Medienverlage abzugeben, die journalistische Inhalte erarbeiten. Viel Spaß kann man da nur wünschen. Der Niedergang ist natürlich nicht auf Großbritannien beschränkt. Aus dem Ozean dieses Untergangsszenarios ragen aber Inseln des Erfolgs. Darunter Überraschungen. So vermeldet Maria Gundlach in der Süddeutschen, ein einzelnes Magazin segelt scheinbar unversehrt durch diese Zeiten, meldet sogar steigende Leserzahlen. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Autorin hier nicht gendert. Es ist der deutsche Playboy. Dessen Auflage steigt. Die Süddeutsche fragt, was machen die richtig und wie geht das Magazin mit neuen Männlichkeitsbildern um? Leben und Lifestyle garniert mit nackten Frauen, fasst Maria Gundlach zusammen. Es wirke fast pädagogisch. Hier, lies diesen Artikel über Gewalt an Frauen, dann wirst du mit ein paar Bildern belohnt. Sie erkennt ein bisschen James-Bond-Männlichkeit in einer Zeit, in der das mit der Geschlechtlichkeit insgesamt doch komplexer geworden zu sein scheint und Manosphere-Influencer aggressiv darum werben, neue Leitwölfe zu sein. Am Zeitschriftenmarkt, so Maria Gundlach, ist mit dem Playboy die alte Welt noch intakt. In Bayreuth dagegen nicht mehr. Zumindest nicht für Tillmann Krause. Der hat eine Kunstinstallation in der Wagner-Villa Haus Wahnfried gesehen und ist grundstürzend entsetzt. Bayreuth wird, titelt er, und das in der Welt, horribile dictu. Bayreuth wird woke. Das sitzt. Dr. Krause aus der alten Welt diagnostiziert das Abgleiten der Stadt in den linken Zeitgeist und setzt dagegen Humor aus einer sehr alten Welt, indem er stolz berichtet, er habe die Meinung eines Fahrkartenkontrolleurs über Wagner-Opern, die nicht die seine war, mit den Worten gekontert: Jawohl, mein Zugführer, ich gelobe Besserung. Das alte Bayreuth, ruft er aus, wie lange wird es noch standhalten? Tatsache sei, dass es sich auf dem Rückzug befinde. Die anlassgebende Kunstinstallation im Richard-Wagner-Museum ist ihm eine so niederschmetternde Anbiederung an den Zeitgeist, dass man sich um Bayreuth ernsthaft Sorgen machen müsse. Da, so sein Fazit, lassen wir Wahnfried links liegen. Was im gleichen Maß ein gutes Recht ist, wie es niemanden überrascht. Aber wenn vermeintlich woke Installationen tatsächlich in der Lage sind, alte Welten einstürzen zu lassen, sollte man sich um diese alten Welten vielleicht Sorgen machen, wenn man will.
Der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.